Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, es gibt ja vielfältige Formen, wie man beten kann. Das waren ja lauter gesungene Gebete eben, wo wir Sehnsucht zum Ausdruck gebracht haben nach Gott, wo wir gefragt haben nach Orientierung durch ihn, wo wir auf ihn hören wollen, seine Werke tun und das immer mehr. Wir merken, Gebet hat ganz viele Facetten und viele ungeahnte Möglichkeiten. Im Mai hat uns ja eine Predigtreihe begleitet zum Thema Gebet und die Gemeindefreizeit war sozusagen ein Höhepunkt, wo nochmal auch viele Facetten sichtbar waren, erfahrbar waren zum Ausprobieren und diese Erfahrungen nehmen wir auch mit in unseren Alltag hoffentlich. Heute ein Gottesdienst mit Mahlfeier und ich habe mal überlegt, wie könnten denn Gebet und Gastfreundschaft, Gebet und Gastmahl miteinander verbunden sein? Gibt es da Verbindungen? Mir fällt auf, wenn ich Bibel lese, es wird viel gegessen und getrunken. Das gehört offensichtlich dazu, weil wir es ja auch tun, weil wir Menschen sind. Und wenn das noch Menschen mit Gott tun, selbstverständlich, dass es in der Bibel auch erwähnt wird, Essen und Trinken. Gemeinschaft, das gemeinsame Mahl, die Gastfreundschaft, das sind besondere Momente, die nicht nur auf das Abendmahl zu reduzieren sind. Ich möchte euch in drei Momente mal hineinnehmen, wo es um Essen, Trinken, Gastfreundschaft geht und auch um das Beten. Schauen wir mal die erste Szene uns an. Das ist ein Bibeltext, der wenig bekannt ist oder oft überlesen wird. Mancher hat so eine Ahnung davon, Melchisedek schon mal gehört, aber ich lese mal aus Genesis 14 einen kurzen Abschnitt. Auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein. Melchisedek diente dem höchsten Gott als Priester. Er segnete Abram und sagte zu ihm, Glück und Segen schenke dir der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der höchste Gott sei dafür gepriesen, dass er dir den Sieg über deine Feinde gegeben hat. Dieser besondere Moment, diese Begegnung zwischen Abram und Melchisedek, die ist vom Segen geprägt. Aber bis es soweit kommt, ist viel passiert. Diesem Segen geht eine lange Phase des Kämpfens voraus. Genesis 14 ist voll mit Bürgerkriegen, wo sich Könige zusammentun gegen andere, wo sie gegeneinander kämpfen und die ganze Gegend dort ist ein reines Bürgerkriegsland. Und Abraham und Lot und die Familien sind auch mittendrin und werden darin fast aufgerieben, fast syrische Zustände, wo verschiedenste Gruppen gegeneinander kämpfen und Abraham und seine Angehörigen sind mittendrin. Brutale Kriege, bis dahin, dass Abraham selbst mehrere Könige besiegt, um seine Haut zu retten. Am Ende ist Abraham sehr erfolgreich, aber erschöpft am Ende seiner Kraft. Und dann diese Begegnung mit diesem Melchisedek. Sein Name bedeutet König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Auf einmal Frieden und Gerechtigkeit, geradezu eine Oase in all dem Stress und dem Kampf. Diese Begegnung mit diesem Melchisedek wird für Abraham zum Segen. Und sie kommt für Abraham sehr überraschend und unvorbereitet, aber es wird eine echte Segenserfahrung. Ich habe überlegt, was hätten die da mit Brot und Wein in dieser Begegnung als Tischgebet sprechen können? Vielleicht haben sie gebetet oder hätten beten können, Vater, segne diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise. Vater, segne diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise. Natürlich wird dieses Tischgebet damals nicht gebetet worden sein. Aber ich glaube, diese Erfahrung des Segens, Glück und Segen durch den höchsten Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, wird da konkret erfahrbar in dieser Gemeinschaft zwischen Melchisedek und Abraham und bei Brot und Wein. Das ist so ein Segen der Gastfreundschaft. Wenn wir zum Beispiel bis heute zum Melchisedek für die werden, die erschöpft sind von Kämpfen und vom Krieg und die wir mit Brot und Wein und manchem mehr empfangen an einem Ort, wo Frieden herrscht. Und Frieden haben wir in diesem Lande und auch in den großen Teilen Europas. Und der Segen der Gastfreundschaft wird auch erfahrbar, wenn jemand für uns zu einem Melchisedek wird, wenn wir durch sein Gebet und seine Gastfreundschaft gesegnet werden und Frieden finden auch in unseren persönlichen Kämpfen. Eine zweite Szene schauen wir uns mal an. Gebet und Gastfreundschaft führen schließlich zu einem Fest der Fülle. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne uns, was du uns bescheret hast. Klassisches Tischgebet. Für mich das passende Gebet zur Hochzeit zu Kana. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Er war immerhin Gast dort. Und segne uns, was du uns bescheret hast. Und Jesus beschert eine ganze Menge, was da passiert. Und gleichzeitig wird bei dieser Hochzeit zu Kana viel deutlich, was Gebet bedeutet. Ich lese Auszüge aus der Geschichte aus Johannes 2. Eine Riesenfeier, es wird tagelang gefeiert und irgendwann ist Schluss. Denn als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter zu Jesus, sie haben kein Wein mehr. Und da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut alles, was er euch befiehlt. Und am Ende sagt der Bräutigam, jeder bringt doch zuerst den guten Wein auf den Tisch und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, folgt der schlechtere oder das bemerkt der Bräutigam. Der Tafelmeister sagt zu ihm, du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. Was in dieser kurzen Szene sichtbar wird, sind drei Formen des Gebets. Einmal die Fürbitte, sie haben keinen Wein mehr. Dann das hörende Gebet, tut alles, was er euch befiehlt. Und am Schluss das Dankgebet, du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. Die Fürbitte an dieser Stelle heißt, eine Lage erkennen und einschätzen. Sie haben keinen Wein mehr. Und einen Wunsch im Herzen haben, der eigentlich nicht ausgesprochen wird. Denn der Wunsch lautet ja eigentlich, sorgt dafür, dass das Fest weitergeht. Rhetorisch übrigens sehr geschickt formuliert. Sie haben keinen Wein mehr. Das ist ja mehr als eine Feststellung. Da schwingt ja ein Wunsch mit. Aber diese Formulierung lässt Jesus volle Handlungsfreiheit. Das heißt, Jesus entscheidet selbst, was er mit dieser Botschaft, sie haben keinen Wein mehr, macht. Er könnte auch das Fest enden lassen und sagen, jetzt ist genug gefeiert, die Gäste sind genug alkoholisiert und jetzt können wir nach Hause gehen oder unseren Rausch ausschlafen. Nein, es wird weiter gefeiert. Die Frage kommt bei Jesus anders an. Und sie lässt Jesus Handlungsfreiheit, ohne ihm Vorschriften zu machen. Sie haben keinen Wein mehr. Klammer auf, Jesus, mach was draus, was auch immer. Und die Beobachtung zum hörenden Gebet. Tut alles, was er euch befiehlt. Das heißt, hinhören, wie Jesus spricht und was er sagt. Bereit sein, alles zu tun, was er befiehlt. Und dann, nach dem Hören, kommt ja dann das Handeln. Ich glaube, so eine Aussage, tut alles, was er euch befiehlt, bewahrt vor Aktionismus und führt zum Gehorsam. Aber man lehnt sich nicht zurück und lässt Jesus irgendwie machen, sondern man tut das, was er sagt. Das heißt, man kann ja Jesus durchaus um etwas bitten, auch hinhören, was er uns sagt, aber dann nicht die Hände in den Schoß legen, sondern anpacken und die großen Krüge bereitstellen. Da oben habe ich das mal abgebildet, das kann man nicht so gut sehen, 6 Krüge voll. Die haben noch tagelang weiterfeiern können. Aber sie mussten die Krüge in die Hand nehmen, sie mussten Wasser schleppen. Es blieb nicht beim hörenden Gebet, sondern vom Hören ging es weiter zum Handeln. So ähnlich wie deine Worte verstehen und deine Werke tun. Das wird hier sehr deutlich. Und eine letzte Beobachtung hier an dieser Stelle zu dieser Geschichte, das Dankgebet. Das Beste kommt ja hier zum Schluss, wo ein Gebet zum Ziel kommt, wenn man Gott handeln lässt und auch selbst tätig wird. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Wer so betet, dem kann es passieren, dass er gesegnet wird. Eine schöne Bescherung, was er uns bescheret hat. Und so gehören also Fürbitte, hörendes Gebet und Dank zusammen und führen schließlich zu einem Fest der Fülle. Für mich die Frage, welche Fürbitte tragen wir denn in uns, auch wenn wir sie so deutlich nicht aussprechen. Vielleicht machen wir auch so rhetorische Aussagen. Sie haben keinen Wein mehr. Oder ich habe keine Kraft mehr. Oder ohne eine Frage zu stellen. Und Jesus versteht die Frage sowieso. Oder sind wir bereit, alles zu tun, was Jesus uns sagt? Also wenn Jesus uns etwas zeigt, wir etwas erkennen und wir auch einen Entschluss fassen müssen, wird Jesus uns das nicht abnehmen, sondern uns selbst herausfordern. Zum Beispiel sich taufen zu lassen. Das kann niemand anders für uns machen. Und zum Schluss noch eine Frage an dieser Stelle. Welche schöne Bescherung liegt eigentlich im Gebet und in Gastfreundschaft? Hier in diesem Fall ein Fest der Fülle, wenn gefeiert wird. Noch eine letzte Szene zum Thema Gebet und Gastfreundschaft. Nach der Auferstehung Jesu spielt diese Szene. Die Jünger hatten sich am See Genezareth zusammengesetzt. Jesus war auferstanden, aber ja, wo war Jesus? Und Jesus erscheint ihnen dort am See und sieht die Situation der Jünger, weiß nicht, oder weiß, in welchem Zustand sie sich befinden, und sagt ihnen: Werft mal eure Netze aus, fahrt mal raus. Und sie warfen das Netz aus und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht ins Boot ziehen konnten. Und als sie an Land gingen, sahen sie ein Holzfeuer mit Fischen darauf, auch Brot lag dabei. Und Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Und keiner von den Jüngern wagte zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten ja, dass es der Herr war. In dieser letzten Szene, in dieser kurzen Predigt heute, geht es um das Déjà-vu. Das Déjà-vu, wo etwas Gegenwärtiges, was man gerade jetzt erlebt, schon mal erlebt worden war. Wo Dinge wieder aufscheinen und man merkt: Aha, da war doch was. Das Déjà-vu an dieser Stelle liegt nicht in der Auferstehung Jesu. Denn die Auferstehung Jesu hatten die Jünger ja noch nicht erlebt im Sinne eines Déjà-vu, was jetzt passiert. Die Auferstehung bleibt und ist ein einmaliges Ereignis. Das Déjà-vu liegt auf einer anderen Ebene. Der große Fischzug. So ein Fischzug stand am Anfang des Jüngerdaseins, am Anfang der Nachfolge für Petrus. Oder die Einladung Jesu: Kommt her und esst, kommt her und esst, nehmt und esst. Auch da wird Ihnen etwas deutlich, da fällt Ihnen ein, das haben wir doch schon mal erlebt, vor der Kreuzigung, da beim letzten Abendmahl, auch sonst, wenn Jesus mit uns gefeiert hat und gegessen hat. Und dann ein weiteres Déjà-vu, diese Frage: Wer ist Jesus? Die wurde ja den Jüngern auch schon vorher gestellt. Und dann haben sie sich zu ihm bekannt und gesagt: Es ist der Herr, du bist der Christus. Offensichtlich weiß Jesus, was seine Jünger brauchen, ehe sie ihn bitten. Denn dieser Szene geht eine Frage voraus. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Fragt dieser Jesus. Und die Jünger sagen: Nein, wir haben nichts. Und dann sagt Jesus: Fahrt raus, werft das Netz aus. Und dann spricht Jesus ein mächtiges Wort. Und auf sein Wort hin werfen sie das Netz aus. Und dann merken sie wieder ein Déjà-vu. Wer Jesus vertraut, kann ein Wunder erleben. Dieser große Fischzug, das kannten sie schon. Und dann, als sie dann an Land kommen mit dem großen Fang, Fisch und Brot liegt bereit. Speisung der 5000. 5 Brote, 2 Fische, hier waren schließlich ein paar mehr. Und am Ende, damals bei der Speisung, viele Reste, eine Fülle. Ich glaube, dass es in der Begegnung mit dem auferstandenen Christus Déjà-vu-Erlebnisse gibt, bis heute. Dass Gebet und Gastfreundschaft durch das Gebet und dieses Déjà-vu eine ganz besondere Dimension erhält. Wenn wir zum Beispiel beten: Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Herr, von dir, wir danken dir dafür, dann ist das ein Déjà-vu im Gebet. Dass wir wieder Nahrung haben und wieder essen können. Und dass, wenn wir heute das Mahl miteinander feiern, merken: So oft ihr dies tut, das tut zu meinem Gedächtnis. Auch ein Déjà-vu, dass wir wieder Christus feiern, seinen Tod und seine Auferstehung und die Gemeinschaft, die er uns schenkt. Und so bleibt Jesus ja bei uns, seinen Jüngerinnen und Jüngern, gegenwärtig, immer wieder. Und das ist ein schönes Déjà-vu, wenn unser Gebet auf die Gastfreundschaft Jesu trifft. Das werden wir auch im Abendmahl gleich feiern. Ich wünsche uns, dass wir so manches Déjà-vu-Erlebnis haben, wo wir merken: An dieser Stelle berührt Gott wieder unser Herz auf seine kreative Weise durch unser Gebet, indem er mit uns spricht und zu uns redet und mit uns und durch uns handelt. Amen.